Vis-à-vis.
Herr Seiter, hat die Welt darauf gewartet, auf den Euro-AU? Also rennen die Leute Ihnen die Tür ein?
Naja, also ich sag mal so, wir haben im Markt generell eine krasse US-Dominanz aktuell bei den sogenannten Stablecoins. Also bisher werden diese sozusagen Währungen auf der Blockchain eher in US-Dollar ausgegeben. Und was tatsächlich im Markt einfach fehlt, ist eine europäische Alternative. Und die können wir definitiv mit unserem Setup bieten.
Bevor wir das Setup uns genauer anschauen, also die Gestaltung dieser Digitalwährung, wer braucht sowas überhaupt, Stablecoins? Wozu brauche ich eine digitale Form von Euro oder Dollar?
Das sind aktuell insbesondere Firmen, die Transaktionen auf der Blockchain abwickeln wollen und dafür unmittelbar bezahlen wollen. Und solche Firmen aktuell sind primär im Handel mit Kryptowerten, also zum Beispiel Firmen, die gewerbsmäßig Bitcoin kaufen und verkaufen. Die müssen die auch in Euro oder in US-Dollar bezahlen können und dafür nutzen die den Stablecoin, weil der Stablecoin eben ein Euro oder ein US-Dollar ist. Jetzt wird nach vorne hin es aber weitere Geschäftsmodelle geben, die auf Blockchain-Basis abgewickelt werden. Wir sehen das jetzt Tokenisierung von Wertpapieren im Markt, also dass Wertpapiere auf der Blockchain abgewickelt werden.
Die werden dann auch sozusagen digitalisiert und nicht mehr in Papierform bereitgehalten.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich diese Wertpapiere effizient kaufen und verkaufen möchte, dann kann ich diese Effizienz nur dann schöpfen, wenn die Geldseite auch digital ist. Weil sonst warte ich auf die Geldseite, bis der Handel vollzogen ist. Es gilt für die Kryptowerte, es gilt auch für digitale Wertpapiere. Es gilt nach vorhin für alle Geschäftsprozesse, die auf einer Blockchain abgewickelt werden. Die müssen unmittelbar bezahlt werden und zwar in Euro, weil wir unsere Gehälter, unsere Miete und so weiter auch alle in Euro zahlen. Und dafür braucht es einen Euro-Stablecoin.
Okay, also erstmal ist es was für die Finanzwelt selbst, für die Kryptowelt, vielleicht für die Finanzwelt im größeren Sinne und nicht für, ich sag mal, Hinz und Kunz, der jetzt demnächst mit dem Euro-AU losgeht und seine Brötchen bezahlt. Das ist nicht absehbar.
Das ist aktuell tatsächlich nicht der Fokus, einfach weil wir sagen müssen, hier in Europa können wir unsere Brötchen schon relativ effizient und günstig bezahlen. Wenn wir jetzt aber ein bisschen in die Zukunft schauen oder auch unseren Horizont ein bisschen breiter fassen und wir schauen beispielsweise mal auf Firmen, die Mitarbeiter in anderen Ländern haben, die auch währungsinstabil sind, wie die Türkei beispielsweise, dann ist das Bezahlen von Gehältern in Euro über so ein Euro-Stablecoin in die Türkei hinein für die Mitarbeiter tatsächlich ein enormer Mehrwert. Oder wenn ich auch als Firma heute Geld ins Ausland schicken möchte, ist das relativ teuer. Das kostet mich in die USA immer noch 50 US-Dollar und dauert irgendwie 2-3 Bankarbeitstage. Mit dem Euro-AU kann ich Geldtransfers in Euro voll reguliert und sicher abwickeln, weltweit 24/7 innerhalb von Sekunden und das für nahezu keine Transaktionskosten. Und das ist ein echter Mehrwert, den die Firmen aber erst Stück für Stück natürlich nutzen können, wenn sie auch in der Lage sind, so einen Stablecoin zu verarbeiten. Deswegen glauben wir schon, dass über den reinen Handel mit Kryptowerten hinaus das für Firmenkunden ganz unmittelbare Vorteile birgt.
Jetzt gibt es das ja alles schon. Sie haben gesagt, die Amerikaner sind vorangelaufen. Es gibt diese Stablecoins auf Dollarbasis. Die größeren haben richtig Marktwert. Also da gibt es anscheinend tatsächlich Nachfrage. Wozu denn jetzt eine europäische Variante, die viel kleiner ist und vielleicht nie aufholen kann?
Also wir werden nicht als europäischer Stablecoin die US-Stablecoins überholen. Das ist auch nicht unsere Ambition. Aber wenn wir in den aktuellen Markt reinschauen, dann beträgt das globale Stablecoin-Volumen aktuell ungefähr 300 Milliarden US-Dollar.
Können Sie das mal einordnen, so für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ist das wirklich viel? Man hat sich ja gewöhnt an astronomische Zahlen.
Ja, das stimmt. Aber selbst wenn wir jetzt die Bazooka des Bundes irgendwie nehmen mit der Finanzierung, dann sind 300 Milliarden doch noch ein bisschen höher. Also es ist mittlerweile so relevant, dass ich möchte mal ein Beispiel geben, warum es relevant ist. Aus zwei Gründen. Erster Grund, Stablecoin-Emittenten in den USA kaufen Staatsanleihen. Und der größte Stablecoin-Emittent der USA hat mittlerweile das Land Deutschland als Staatsanleihenkäufer der USA überholt. Das zeigt, glaube ich, wirtschaftliche Relevanz.
Und das erklärt auch, warum Donald Trump neuerdings den Kryptos und diesen ganzen Akteuren positiv gegenübersteht.
Das ist richtig. Der kann darüber seine Staatsschulden verkaufen. Das ist eine kurzfristige Möglichkeit, um Staatsschulden zu verkaufen. Und der zweite Aspekt der wirtschaftlichen Relevanz, die Investmentbank Goldman Sachs, eine der größten weltweiten Investmentbanken mit 46.000 Mitarbeitern, hat im letzten Jahr ungefähr 14 Milliarden Profit gemacht. Der größte Stablecoin-Emittent aus den USA heraus hat mit ungefähr 150 Mitarbeitern 13 Milliarden Euro Profit gemacht.
Das klingt nach Alchemie, nach Gold sich kochen. Wie machen die ihr Geld? Die nehmen Gelder ein, weil irgendjemand die kauft und legen das dann an. Und die Spanne ist dann der Gewinn, ja?
Perfekt erklärt, also könnte ich nicht besser, so ist es, ja. Und weil sie nicht reguliert sind, haben sie sehr viel Freiheitsgrad in der Anlage und legen vielleicht halt auch mal etwas riskanter an, als wir es jetzt dürften. Wir sind da sehr streng reguliert.
Jetzt stellt sich aber schon die Frage, wer da der Doofe ist, weil wenn ich mein Geld da hingebe und der das besser anlegt, was habe ich für einen Mehrwert davon?
Also die Frage ist ja, was möchte ich mit dem Stablecoin erreichen? Und ich möchte ja eigentlich bezahlen, das heißt, ich brauche Wertstabilität und diese Sicherheit, dass dieser Stablecoin auch tatsächlich 1 Euro oder 1 US-Dollar wichtig ist, ist der eigentliche Zweck. In dem Moment, wo der Emittent jetzt sehr riskant spekulieren würde, hat er die Chance, Gewinne zu machen, die aber gar nicht an die Kunden weitergegeben werden, sondern die eben beim Emittenten dann bleiben, läuft aber Gefahr, dass der Stablecoin in einer Lage, wo diese Investments dann abrauschen würden, ja, der Wert eben nicht mehr so gehalten werden kann und das Risiko trägt wiederum der Kunde. Also es ist eine Risikoasymmetrie zwischen Kunde und Emittent. Das ist bei uns anders. Unser Stablecoin muss zu 100% hinterlegt werden, aktuell nur auf gesonderte Konten, insolvenzsicher, nach vorne hin auch mit hochsicheren Wertpapieren, Staatsanleihen eben auch und zusätzlich nochmal mit 2% Eigenkapital. Und das unterscheidet einen regulierten von einem unregulierten Stablecoin.
Und jetzt sind wir ein bisschen von der Frage abgekommen, wieso, wenn das die Amerikaner schon ganz toll machen, die Europäer jetzt auch mitmischen wollen. Ich vermute jetzt mal frech, weil man ja auch ein bisschen verdienen will daran.
Nee, kommen wir nochmal genau zurück zu den Zahlen. Also der Gesamtmarkt beträgt weltweit 300 Milliarden US-Dollar und der Euromarkt macht ungefähr 600 Millionen aus. Und im klassischen Währungsmarkt beträgt das Verhältnis von US-Dollar zu Euro so eher 1:4 oder 1:5. Das heißt, wir haben einen krassen Mismatch einfach in den Marktverschiebungen und wir glauben einfach auch im Stablecoin-Bereich gibt es ein Potenzial für einen Euro, ähnlich wie im heutigen Währungsmarkt und da steckt ein Wachstumsfaktor von 100 drin.
Ihre Heimat ist, oder Ihre berufliche Heimat ist Frankfurt. Man sieht es auch mit Anzug, Schlips und Kragen, wie sich das gehört. Hier in Berlin, wo wir sprechen, gibt es eine ziemlich vitale Szene rund um die Blockchain-Technologie, rund um Web3 und all diese neuen Dinge, wo das Internet sich schon wieder verändert. Oft mit Enthusiasmus, Demokratisierung des Netzes. Da sieht man so ein bisschen argwöhnisch, zwiegespalten, dass jetzt Leute mit Schlips und Kragen, eben die Finanzbranche, sich des Themas annimmt. Einerseits toll, wir werden ernst genommen, andererseits sind das noch wir. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Vertreter der Bankenwelt und der Finanzwelt?
Ja, also ich sehe das integrativ. Wir arbeiten da schon seit Jahren zusammen, auch mit Firmen, auch Startups, die sich hier dann auch in Berlin formiert haben. Der Großteil unseres Tech-Teams sitzt in Berlin. Wir haben mittlerweile hier auch ein Büro angemietet, in dem sozusagen das Tech-Team sitzt, weil hier einfach die Kompetenz ist.
Ohne Schlipspflicht?
Ohne Schlipspflicht sowieso, also den trage ich eh nur aus Spaß. Ja, da also muss ich mich eher für rechtfertigen, warum ich noch eine Krawatte anziehe.
Ist das auch in der Bankenwelt nicht mehr üblich?
Nee, überhaupt nicht mehr. Da gab es auch schon Diskussionen eher dann, warum der Schlips noch da ist, als dass er sozusagen nicht mehr da ist.
Ich muss für den Hörer sagen, sogar mit Einstecktuch. Also es ist schon eine Erscheinung hier, Herr Seiter, genau.
Ja, danke.
Also da verschmelzen dann doch die Welten.
Absolut, ne, müssen wir zusammenbringen, weil wir beide Aspekte brauchen. Wir sind nur auf sogenannten öffentlichen Blockchains, das heißt, wir sind komplett offen technologisch. Jeder kann den Stablecoin kaufen und dann weiter transferieren, wie er möchte. Das ist uns super wichtig. Wir wissen, das Tech-Know-how ist in Berlin, das können wir nicht, ja. Aber in Frankfurt haben wir natürlich finanztechnisches Know-how und Compliance-Know-how beispielsweise. Und deswegen, um ein Produkt in der Breite anbieten zu können, müssen wir es kombinieren.
Ist denn was dran an der Idee, dass diese Blockchain-Technologie, also Dezentralität, das läuft ja überall gleichzeitig und ist nicht mehr verortet, nicht mehr bei einem Facebook-Konzern oder irgendeinem anderen zentralen Konzern. Ist da was dran, dass man damit demokratisieren kann? Sehen Sie das auch so?
Absolut. Und wenn wir diese ganze Blockchain- und Bitcoin-Bewegung sozusagen an den Anfang zurückverfolgen, war genau das die Intention eigentlich, dass man Unabhängigkeit von Institutionen haben wollte, um Werterhalt für Menschen zu ermöglichen. Und wir glauben, dass der Stablecoin da einen guten Beitrag liefert, weil er eben nicht komplett entkoppelt ist vom bestehenden System, sondern weil er es schafft, die Mechanismen des Systems so zu integrieren, dass man Werte öffentlich günstig übertragen kann.
Andererseits soll ja irgendwann, vielleicht 2028, der digitale Euro kommen, also dann eine Digitalwährung direkt von der Zentralbank herausgegeben, quasi vom Staat. Und auch wenn alles verschlüsselt ist, wenn man will, kann man dann jeden meiner Schritte ja auch wahrscheinlich nachvollziehen. Da haben manche Leute Angst, das wird ein neues Überwachungsinstrument. Es ist beides in der Technologie, ne? Die Möglichkeiten der Freiheit und Selbstbestimmung, aber auch der totalen Überwachung, richtig?
Ja, es kommt drauf an, wie man es designt. Ja, und das sind jetzt auch gerade die Entscheidungen, die getroffen werden, auch im digitalen Euro-Projekt sozusagen. Wie sind die Designentscheidungen eigentlich? Grundsätzlich ist die Blockchain super nachvollziehbar, aber ich muss dann wissen sozusagen, wer beispielsweise hinter einer Wallet-Adresse steckt, um zu identifizieren und zu schauen, wer hat jetzt eigentlich bezahlt. Also Nachvollziehbarkeit ist sehr stark gegeben. Das hat auch sehr positive Aspekte. Und es ist eine Frage der Produkt- und Designgestaltung eigentlich, dass man Überwachung vermeidet.
Wie kamen Sie eigentlich genau dazu? Ich meine, in der Finanzbranche gibt es ja viele spannende Aufgaben.
Ja, da gibt es tatsächlich eine witzige Anekdote. Meinen ersten Berührungspunkt hatte ich tatsächlich 2011 in Berlin. War relativ früh über meinen Schwager, der damals am SUSE-Institut promoviert hat und das Thema sozusagen verfolgt hat. Da habe ich es jahrelang losgelassen und bin 2015 wieder draufgestoßen und habe dann damals für die Commerzbank Anwendungsfälle für die Bank analysiert und bin so wieder ins Thema reingekommen. Hat mir Spaß gemacht, habe dann gearbeitet und dann hat sich einfach alles irgendwie entwickelt.
Und nicht zum Mithören, will ich fast schon sagen. Sind Sie jetzt etwa einer derjenigen, die, als der Bitcoin noch bei einem Dollar stand, zugeschlagen haben?
Ja, das ist natürlich jetzt eine super persönliche Frage. Ich wünschte, es wäre so.
Aber mal ganz real, diese Kryptowährungen, Bitcoin allen voran, die schwanken ja wie wahnsinnig, sind enorm gestiegen, fallen vielleicht auch. Wir hatten auch schon mal richtige Crashs, auch bei den ersten Versuchen, Stablecoins zu machen. Was machen Sie denn, wenn jetzt auf einmal irgendwas ein Gerücht umgeht und alle wollen ihren Euro AU loswerden? Dann gehen Sie zu den Banken und sagen, gebt mir schnell alle Sicherheiten?
Das ist ganz simpel tatsächlich. Das mache ich sogar selber dann operativ. Wir haben das Geld auf gesonderten Konten liegen. Wenn jetzt morgen alle unsere Kunden kommen und sagen, ich möchte alles abziehen, dann mache ich einfach nur 3 Überweisungen zurück auf unsere Transaktionskonto und dann wird vom Transaktionskonto aus die Kunden alle ausbezahlt. So, und das ist einfach nur ein technischer Prozess. Dadurch, dass wir das Geld aktuell 100% auf Konten liegen haben, besteht da bei uns aktuell einfach kein Risiko.
Aber ein Crash kommt nochmal, ne? Das ist in vielen Bereichen ja gar nicht so gut reguliert gewesen bislang. Wird es nochmal knallen?
Ja, mal. Also das knallt in allen Finanzassets immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, die wir irgendwann nicht so gut abschätzen können. Das heißt, Schwankungen gehören da zum Geschäft mit dazu, nicht bei uns als Stablecoin, weil wir einfach quasi ein Zahlungsmittel anbieten. Also der Euro wird ein Euro bleiben. Wenn der Euro im Wert schwankt, dann schwankt er bei uns mit, das ist klar. Und Kryptowährungen schwanken eh immer, sind hochvolatil. Und das ist aber schon seit Jahren so, das kenne ich nicht anders.
Herzlichen Dank, Herr Seite.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.